Alzheimer ist die häufigste Form von Demenzerkrankung und die Angst davor ist groß. In China ist jetzt ein neues Medikament zugelassen worden. Grund zur Hoffnung? Außerdem, überall auf der Welt brennt der Wald immer wieder, so kommt es einem vor. Wie ist die Lage wirklich? Und was taugen eigentlich gebrauchte Smartphones? Antworten gibt's jetzt hier in der Sendung. Herzlich willkommen.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Alt werden und krank, was sind da die größten Ängste? Demenz gehört mit Sicherheit dazu. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz und trotz intensiver Forschung gibt es leider nach wie vor keine wirksamen Medikamente dagegen. Studien zum Beispiel mit neuen vielversprechenden Wirkstoffen mussten in der klinischen Phase abgebrochen werden, weil sie keinen Effekt hatten oder zu starke Nebenwirkungen. Jetzt kommt aus China die Meldung, dass dort ein neues Medikament zugelassen worden ist und alles, was darüber zu lesen ist, klingt durchaus vielversprechend. So die Bewertung durch hiesige Expertinnen und Experten der Alzheimer-Forschung. Bayern 2 Reporterin Daniela Remus.
Seetang aus Braunalgen, das ist der Hauptbestandteil des neuen Alzheimer-Medikaments, das vor wenigen Tagen in China zugelassen worden ist. Es klingt erst einmal ungewöhnlich, mit einem Stoff aus dem Meer die Ablagerungen im Gehirn bekämpfen zu wollen, die das Denken der Betroffenen lahmlegen. Aber kreative Ideen sind im Kampf gegen Alzheimer notwendig und interessant, sagt die Göttinger Neurologin Christine von Arnim, Professorin für Geriatrie an der dortigen Universitätsklinik.
Jeder Ansatz ist gerechtfertigt. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass es ja über das Mikrobiom, also Veränderungen am Darm, eine Wirkung dann auch hat auf den ganzen Organismus und dann auch letztendlich aufs Gehirn.
Denn das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Darmflora, beeinflusst nicht nur die Abwehrkräfte des Immunsystems, sondern spielt auch beim Stoffwechsel und der Leistungsfähigkeit des Gehirns eine weitaus bedeutendere Rolle als lange angenommen. Deshalb sei die Überlegung, Prozesse im Gehirn durch Veränderungen des Mikrobioms zu formen, weder abwegig noch absurd, so die Alzheimer-Forscherin.
Man erkennt zunehmend, dass bei der Alzheimer-Demenz die inflammatorischen, also entzündliche Veränderungen auch eine wichtige Rolle spielen. Und da ist natürlich dann das Mikrobiom was da vielleicht auch vermittelnd wirken kann.
Rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland sind dement. Die meisten von ihnen haben die Alzheimer-Demenz. Jährlich kommen rund 300.000 Neuerkrankte dazu. Effektive Therapien werden händeringend gesucht. Deshalb ist die Reaktion auf das chinesische Medikament bei den Alzheimer-Forschern auch überwiegend positiv. Allerdings ist noch nicht erwiesen, dass das Mittel auch hält, was es verspricht. Das chinesische Pharmaunternehmen hat zwar Studienergebnisse veröffentlicht, die aber genügen den europäischen Standards für eine Zulassung nicht, weil zum Beispiel zu wenige Patienten daran teilgenommen haben und die Daten nicht überprüfbar sind, da sie in keinem unabhängigen medizinischen Journal veröffentlicht worden sind. Im nächsten Frühjahr aber wird der Wirkstoff in einer klinischen Studie mit mehreren tausend Teilnehmern in Berlin getestet, sagt Oliver Peters, Professor für Neurologie an der Charité.
Wir haben uns ja diesem Ziel verschrieben, neue Medikamente, wirksame Medikamente für die Behandlung der Alzheimer-Erkrankung zu etablieren beziehungsweise bei der Etablierung der Zulassung mitzuhelfen. Und hier muss man einfach sagen, gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt, basierend auf den veröffentlichten Daten, erste Hinweise darauf, dass dieser Ansatz Erfolg versprechen könnte.
Und deshalb ist es folgerichtig, so der Alzheimer-Forscher Oliver Peters, an einer Studie nach westlichem Standard teilzunehmen. Nur so könne herausgefunden werden, ob das Medikament tatsächlich so effektiv ist, wie der Hersteller in einer Veröffentlichung behauptet.
Und was man dort sehen kann, ist eben, dass die Behandlung mit der Substanz, dass die der Behandlung mit einem Placebo insbesondere zum Zeitpunkt 36 Wochen nach Behandlungsbeginn hochsignifikant überlegen ist.
Aber wie relevant ist die Aussage, dass der Seetang einem Placebo überlegen sei? Die Alzheimer-Forschung hat drei Kriterien, mit denen sie die Qualität eines Medikaments bewertet. Wie entwickelt sich die geistige Leistungsfähigkeit? Wie schreitet die Krankheit voran? Und wie verbessert sich die Alltagspraxis? Die chinesischen Forscher berichten ausschließlich von einer Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit. Das aber sei definitiv zu wenig, so die Alzheimer-Forscher hierzulande. Ein Durchbruch kann also noch nicht gefeiert werden.
Da braucht's noch etwas Geduld, bis klar ist, ob die chinesischen Braunalgen auch tatsächlich gegen Alzheimer helfen können. Irgendwie hört das nicht mehr auf, die Meldungen über Wald- und Buschbrände irgendwo auf der Welt. Im Juli in Sibirien, im August in Brasilien, zwischendurch Rauchwolken über Kalifornien, Indonesien und jetzt am Wochenende die Bilder der Buschfeuer aus Australien. Professor Johann Georg Goldammer ist Forstwissenschaftler, Feuerökologe und Leiter des Global Fire Monitoring Center an der Uni Freiburg. Herr Goldammer, ist dieses Jahr tatsächlich ein besonders schlimmes Brandjahr oder täuscht der Eindruck?
Zum einen ist jetzt erstmal das Jahr 2019 das erste Jahr, wo in den Medien global dieses Thema wirklich aufgegriffen wurde. Es wurden Karten, Satellitenkarten der NASA gezeigt. Diese Karten allerdings, die gibt es seit 20 Jahren schon. Die waren aber bisher nicht in den Medien. Und es hat also auch mal Zusammenfassungen gegeben von Satellitendaten, die zeigten, dass das Jahr 2019 eigentlich nicht mehr Feuer zeigte als in vielen Jahren der letzten 10, 20 Jahre zuvor.
Das ist spannend, dass Sie das sagen, denn andere Meldungen sagen, es hat im August 2019 dreimal so viele Waldbrände in Brasilien gegeben wie 2018.
Das wenigste waren Waldbrände, sondern Waldverbrennung.
Erklären Sie uns den Unterschied.
Der Waldbrand, das ist in der Regel ein Feuer, was ungeplant und ungewollt ist, ja, und praktisch wild durch den Wald brennt. In Brasilien ist das Problem, dass das, was der Satellit sieht, dass das Ereignis Nummer 4 oder 5 ist, einer Kette von Ereignissen, die damit anfangen, dass am Anfang die politische Entscheidung steht, ich gebe dem Wald zur Umwandlung in eine andere Nutzungsart frei.
Das heißt, es sind Brandrodungen, die wir dort sehen. Also das absichtlich herbeigeführte Feuer, die auch kontrolliert werden sozusagen.
So ist es. An erster Stelle kommt der Caterpillar, dann kommt die Motorsäge und dann kommt erst nach einigen Wochen Austrocknung des gefällten oder umgeworfenen Materials, dann kommt das Streichholz und dann wird das bewusst angezündet.
Aber in der Auswirkung ist es ähnlich, ist es weniger schlimm, wenn Sie sagen, es brennt letztendlich außerhalb vom Regenwald?
Die Treibhausgase, die beispielsweise hier freigesetzt werden, die sind vergleichbar. Nur die Waldrodungsfeuer sind aber im Grunde genommen die schlimmeren. Das heißt, die Entscheidung, den noch bestehenden Tropenwald mit all seiner Biodiversität und seiner Funktion als stabilisierender Klimafaktor, den praktisch in Landwirtschaftsflächen, in Weideflächen umzuwandeln, das ist eigentlich eine tragische Entscheidung und das ist eine politische Entscheidung.
Es gibt die marktwirtschaftlich einleuchtende Idee, diesen Ländern statt für Soja und Palmöl einfach wahnsinnig viel Geld zu überweisen für den Schutz ihrer Wälder. Was halten Sie davon?
Ich halte das für eine richtige Antwort, weil der Erhalt dieser Wälder in unserem globalen Interesse ist, auch im globalen Interesse das Klima zu erhalten. Da ist ja auch die Debatte hier in Deutschland in voller Fahrt, ernähren wir uns richtig? Ist der Landverbrauch oder der Waldverbrauch, um zum Beispiel Fleischproduktion, Sojaproduktion in die Höhe zu treiben, ist das der richtige Weg der Ernährung der Menschheit?
Wenn man es auf die 2, 3 wichtigsten Ursachen zusammenfassen könnte, warum brennt der Regenwald?
Einmal ist es die Umwandlung von Regenwald in landwirtschaftliche Nutzflächen. Wir haben aber auch das ganz klar den Trend, dass wir sehen, dass weltweit hier in Europa, aber auch in Südamerika der Klimawandel uns länger anhaltende und extremere Trockenzeiten beschert. Das heißt, Feuer, die dann von den Rodungsfeuern in den umgebenden, noch stehenden Regenwald hinauslaufen können, sich unkontrolliert ausbreiten, die brennen in einem Waldökosystem, was noch vor 30, 40 Jahren aufgrund des anderen Klimas eigentlich gar nicht brennbar war. Und das heißt, wir haben durch den Klimawandel natürlich eine Beschleunigung und Verschärfung der Situation in den Regenwaldregionen und auch in anderen Regionen weltweit.
Letztendlich, was ist zu tun? Wie besorgt sind Sie?
Wir müssen uns absolut Sorgen machen, denn auch wenn wir jetzt sagen, okay, 2019 ist jetzt im Grunde genommen kein großes Ausreißerjahr, die Entwaldungsrate in den Tropen, in den tropischen Regenwäldern, sondern das ist ja ein Prozess, der geht seit den 1980er Jahren vehement voran. Und er hätte schon längst eingestellt oder verlangsamt werden müssen. Und die Vorgängerregierung in Brasilien unter Lula da Silva war eigentlich sehr erfolgreich.
Die haben das sehr reduziert, ne?
Die haben das sehr reduziert. Und wenn wir mal nach Indonesien schauen.
Stichwort Palmölplantagen.
Palmölplantagen, genau. Da ist mittlerweile die Einsicht eingekehrt und das ist dem Präsidenten zu verdanken. Der hat das verstanden und der hat nun versucht in der nationalen Politik, und das können Sie nicht so einfach von heute auf morgen auf Null drehen, ja, diese exzessive Waldumwandlung in seinem Land herunterzufahren. Und er war, obwohl im Jahr 2019 auch wieder Rauchwolken aus Indonesien kamen, insgesamt mit seiner Regierung sehr erfolgreich, diesen Prozess zu verlangsamen.
Johann Georg Goldammer, Feuerökologe an der Uni Freiburg, war das über die Waldbrände und Brandrodungen dieses Jahr weltweit. 2019 war nicht verheerender als die Jahre zuvor, aber die Entwicklung der Wälder über die vergangenen Jahrzehnte insgesamt sei besorgniserregend, sagt er. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hier ist Bayern 2 um 17:45.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Die einen sind stolz auf ihren Uraltknochen zum Telefonieren, die anderen freuen sich über das neueste Modell, Smartphones. 20 Millionen davon werden in Deutschland jedes Jahr verkauft. Kostet viel Geld, produziert viel Elektroschrott und verbraucht wertvolle Ressourcen. In einem Smartphone stecken gut 30 verschiedene Rohstoffe. Gold in der SIM-Karte, Kobalt und Lithium im Akku, seltene Erden im Lautsprecher, Kupfer oder Zinn als Speicher und Stromleiter. Vielleicht ist da ein sogenanntes refurbished Smartphone eine gute Idee, also kein nagelneues, sondern ein gebrauchtes, generalüberholtes. Was taugen die? Worauf muss man beim Kauf achten? Wir haben es getestet.
14 Kilogramm Rohstoffe und 58 Kilogramm Treibhausgase. So viel kann der Kauf eines einzigen refurbished Smartphones einsparen. Errechnet wurde das vom Fraunhofer Institut Umsicht. Gute Argumente. Dennoch kommt der Kauf von refurbished, also generalüberholten Handys, nur für wenige in Frage. Viele Verbraucher sind skeptisch. Zu Recht. Wir haben eine Stichprobe gemacht und ein begehrtes Modell bei 3 unterschiedlichen Anbietern bestellt und getestet. Es gibt inzwischen gut ein Dutzend Firmen, die sich auf generalüberholte Smartphones spezialisiert haben. Wie zum Beispiel Rebuy, Backmarket, As Good As New oder Refurbed. Aber nicht jeder Anbieter ist seriös, warnt Lisa Brack vom Computermagazin Chip.
Refurbished bedeutet, dass ein Gerät general überholt, gereinigt, wieder aufbereitet worden ist. Allerdings ist es kein geschützter Begriff, sondern refurbished ist einfach ein englischer Begriff. Das heißt, jeder Privatverkäufer könnte auch sagen, dieses Gerät, das ich anbiete, ist ein refurbished Produkt. Ob es dann tatsächlich auch so ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Lisa Brack will im Testcenter herausfinden, wie gut refurbished Handys wirklich sind. Testobjekt ist das Samsung S8. Sie bestellt das Modell online bei 3 verschiedenen Anbietern, Refurbed, Rebuy und As Good As New. Für knapp 300 Euro, 15-20% unter dem aktuellen Neupreis. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass der Shop einige Mindeststandards erfüllt.
Wie lang ist das Widerrufsrecht beispielsweise? Von mindestens 14 Tagen eigentlich. Dann habe ich eine Garantie bei dem Händler von möglichst einem Jahr, wenn nicht sogar mehr. Kann ich mit verschiedenen Zahlungsmitteln bezahlen? Wo ist der Sitz überhaupt von diesem Händler? Das sind solche Faktoren, die ich beachten soll, wenn ich tatsächlich bei so einem Händler einkaufen möchte.
Wir wollten wissen, wie refurbished Anbieter arbeiten und sind nach Frankfurt an der Oder gefahren. Zu As Good As New. Im letzten Jahr hat das Unternehmen mit 60 Mitarbeitern 150.000 Computer und Handys wieder aufbereitet. Betriebsleiter Andreas Max zeigt uns die wichtigsten Abteilungen. Zunächst werden die Handys an ein Patchboard angeschlossen. Eine App löscht in Sekundenschnelle alle Daten. Danach wechseln Spezialisten defekte Kameras, leere Akkus, kaputte Buchsen oder Displays. Was defekt ist, sagt ihnen eine App, die gebrauchten Geräte im Schnelldurchlauf überprüft. 40 Funktionen in einer Minute, so der Techniker Patrick Zülke.
Jetzt prüfen wir zum Beispiel die Kamera, ob zum Beispiel die Hauptkamera vernünftig aussieht. Aber jetzt gucke ich nur immer, ob vielleicht Flecken auf der Kamera sind, vielleicht Pixelfehler. So, und da sind wir hier schon beim Display. Hier haben wir jetzt die drei Hauptfarben, die wir ja so ein Display gucken können, ob jetzt hier irgendwo Verfärbungen sind oder ob ein Pixel tot ist.
Der letzte Schritt, Intensivreinigung mit Lappen und Zahnbürste. Das soll aus einem gebrauchten Produkt ein so gut wie neues machen. Soweit die Theorie. Zurück nach München. Inzwischen hat Chefreporterin Lisa Brack die bestellten Smartphones auf dem Tisch. Der erste Eindruck, ordentlich mit kleinen Mängeln. Auf dem Gerät von Rebuy sind kleine Kratzer. Das Phone von Refurbed hat einen unschönen Schmierfilm. Außerdem sucht sie auf diesem Gerät vergeblich das CE-Zeichen.
Besonders prekär ist, dass das Gerät von Refurbed kein CE-Zeichen hinten drauf hat. Das ist quasi der Reisepass für Geräte in Europa. Und eigentlich dürfte so ein Handy gar nicht im Umlauf sein.
Soweit der äußere Eindruck. Wie gut ist das Innenleben der refurbished Smartphones? Lisa kontrolliert per Lasermessung Helligkeit und Kontrast der Gebrauchtgeräte. Im Fotolabor überprüft sie dann die Qualität der Kameras. Zum Abschluss setzt sie die Handys mit einer Test-App in Dauerbetrieb. Wie lange halten die Akkus durch? Die Testresultate sind durchwachsen.
Beispielsweise die Kamera hat weiterhin eine sehr, sehr gute Bildqualität geliefert. Der Prozessor hat eine gute Leistung an den Tag gelegt. Aber was dann tatsächlich zum Opfer fiel, war der Akku. Hier haben wir Einbrüche von bis zu 20-30% erlebt, was ja schon eine Hausnummer ist.
Deshalb gibt sie für kein Gerät eine Kaufempfehlung. Fazit: Bei einem refurbished Smartphone muss man technisch Abstriche machen. In unserem Test war der Preisvorteil eher klein. Doch für die Umwelt sind die Geräte zweifellos ein Gewinn. Was überwiegt, muss jeder selbst entscheiden.
Bayern 2 Reporter Andreas Kegel über gebrauchte Smartphones und was sie taugen. Die meisten Rohstoffe, die man für die Smartphone-Produktion braucht, kommen aus Afrika. Da liegt es nahe, daraus direkt vor Ort ein Handy zu bauen, und zwar komplett mit allen Einzelteilen, made in Africa. Das gibt's jetzt. Das erste rein afrikanische Smartphone wird in Ruanda produziert, und Antje Diekanz berichtet.
Ruandas Präsident Paul Kagame ist in seinen Reden selten mitreißend und euphorisch. Auch als er jetzt das erste komplett auf dem Kontinent produzierte Smartphone vorstellte, klang er eher wie bei einer Traueransprache. Dabei wurde das Ereignis mit Live-Übertragungen im Fernsehen und vielen prominenten Gästen groß gefeiert.
The first smartphones ever to be made in Rwanda.
Die ersten Smartphones überhaupt, die komplett in Ruanda hergestellt wurden, sind vom Band gelaufen. Das Marafone reiht sich unter die hochwertigen Produkte ein, die in unserem Land gemacht werden.
Made in our country.
Das Marafone gibt es in zwei Varianten, für umgerechnet etwa 140 und 190 Euro. Das ist für viele Menschen in Ruanda mehr als ein Monatsgehalt. Aber Kagame ist überzeugt, dass es ausreichend Käufer geben wird. Das Smartphone ist kein Luxusartikel mehr. Es ist eine Voraussetzung, um unser tägliches Leben bestreiten zu können. Und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken, wenn immer mehr Dienstleistungen über digitale Plattformen angeboten werden. In vielen Ländern Afrikas ist das Smartphone noch wichtiger für das Alltagsleben als beispielsweise in Europa, nicht nur als Kommunikationsmittel. Bezahlungen laufen darüber, Ärzte geben Ferndiagnosen und Landwirte nutzen es, um die aktuellen Marktpreise zu erfragen. Trotzdem gab es bisher nur Smartphones, die zwar auf dem Kontinent zusammengebaut, nicht aber komplett hier gefertigt wurden. Der Gründer von Marafones, Ashish Thakkar, versichert im Interview mit der BBC, dass es bei seinen Geräten anders ist. In unserem Fall sind es mehr als 1000 Einzelteile, die wir zusammensetzen. Wirklich alle davon werden auf dem Kontinent gemacht. Das ist wirklich aufregend. Jeden Tag sollen künftig 1200 Smartphones produziert werden. Und zwar nicht nur für den afrikanischen Markt. Man kann von überall auf der Welt her bestellen. Innerhalb von 7 Tagen wird das Smartphone geliefert. Es ist eine afrikanische Marke, gemacht für Afrikaner und den Rest der Welt. Ruanda gehört zu den ostafrikanischen Ländern, die schon seit Jahren ein solides Wirtschaftswachstum verzeichnen. Immer mehr Investoren entdecken diesen Markt. Im vergangenen Jahr eröffnete beispielsweise auch Volkswagen ein Werk in der Hauptstadt Kigali. Ashish Thakkar meint, dass diese Entwicklung noch weitergehen wird. Ich glaube, dass unsere Zeit gekommen ist. Jetzt ist der Zeitpunkt für Afrika da, nicht mehr nur Verbraucher, sondern auch Hersteller zu sein. Seine Hoffnung, irgendwann soll Marathon genauso eine bekannte Marke sein wie Apple oder Samsung.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Heute von Priska Straub. Es geht um Plastikmüll in den Weltmeeren. Da haben wir immer wieder drüber berichtet, dass die ein ökologisches Desaster sind, besonders das Mikroplastik. Und jetzt gibt es noch eine andere Erscheinungsform davon.
Ja, es ist ein sogenanntes Pyroplastik, eine neu entdeckte Form von Plastikmüll, ein Abfallprodukt, das entsteht bei der Plastikherstellung, wird an den Stränden angespült, besonders bisher an der britischen Südküste. Und auf den ersten Blick kann man es von normalen Steinen gar nicht unterscheiden, weil es so aussieht, aber an manchen Küsten sind daraus inzwischen richtige Plastikkrusten entstanden. Wenn das Pyroplastik nämlich von der Brandung immer wieder gegen die Felsen geschleudert wird, dann überzieht es irgendwann die Landschaft mit einem dünnen, festen Plastikfilm. Das kennt man von der britischen Südküste, aber jetzt auch vom Mittelmeer.
Krusten, das klingt fast nach einer eingeschweißten Küste dann.
Ja, und so genau muss man sich das auch vorstellen. Da schillert es wirklich dann Plastikfarben, also blau, grau, grün. Und an manchen Stellen, zum Beispiel auf Madeira, sollen diese Plastikkrusten schon 10% der Küste bedecken. Sie sind also regelrecht mit der Landschaft verbacken. Wissenschaftler beschäftigen sich manchmal aber auch mit scheinbar ganz banalen Fragen, zum Beispiel, wann wir eigentlich satt sind.
Ja, ist banal, wenn ich was im Bauch habe, wenn ich gegessen habe.
Ja, aber man kann es kaum glauben, welche Mechanismen da eine Rolle spielen. Das weiß man immer noch nicht so genau.
Okay.
Der Magen spielt dabei offenbar gar keine so große Rolle, wie immer gedacht. Es geht eher um den Darm. Und Forscher sagen jetzt, die Sättigung tritt offenbar ein, wenn gewisse Sensoren im Darm aktiv werden. Einige davon sitzen in der Darmschleimhaut, reagieren auf mechanischen Druck, auf Dehnung und melden dann dem Gehirn, Nahrung ist angekommen, Essen bitte einstellen. Diese Dehnungssensoren sind nicht die einzigen, die Sättigung melden, aber sie spielen offenbar die Hauptrolle.
Jetzt Moment, wenn der Darm die Hauptrolle spielt, dann müsste man vielleicht lieber den Darm verkleinern statt den Magen bei stark übergewichtigen Menschen?
Könnte man sich so denken, aber die Magenverkleinerung funktioniert sehr gut aus demselben Grund, weil nach dieser Verkleinerung gelangt die Nahrung nämlich sehr schnell vom Magen in den Darm. Da entsteht dann dieser Dehnungseffekt und die Signalkette wird ausgelöst, der Appetit verschwindet. Außerdem geht es um eine bekannte Regel zur Lebenserwartung von Hunden.
Ja, da gibt es diese Faustregel, ein Hundejahr entspricht 7 Menschenjahren.
Genau, mit 7 Mal zu nehmen, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, aber heute gilt die Regel als veraltet. Man rechnet schon lange nicht mehr so pauschal. Es gibt jetzt bessere Rechenverfahren, um Hundejahre in Menschenjahre umzurechnen. Und die basieren, wie beim Menschen übrigens auch, auf der Art und Weise, wie Geninformation abgelesen wird. Methylierungsmuster nennen das die Fachleute. So kann man dann unabhängig vom chronologischen Alter das biologische Alter von Zellen bestimmen. Und im Prinzip funktioniert das beim Hund genauso wie beim Menschen.
Mhm.
Und umgerechnet auf einen Labrador zum Beispiel sieht das dann so aus. Mit einem Jahr hat der schon 31 Menschenjahre auf dem Buckel.
Wow.
Und dann verläuft der Alterungsprozess im Verhältnis zu Menschenjahren immer langsamer. Mit 2 ist er ungefähr 42 Menschenjahre alt. Und beim Doppelten, bei 4 Hundejahren entspricht das 53 Menschenjahren. Und wen das interessiert, die Fachzeitschrift Science hat einen sogenannten Hundealterrechner online gestellt. Da kann man das dann mal nachvollziehen.
Oh, das ist schön. Einzige Hürde, man muss es natürlich auf Englisch eintippen. Ne? Also am besten
Dog Age Calculator.
Ich wiederhole es nochmal für alle zum Mitschreiben. Dog Age Calculator und am besten noch Science oder Science Mag Magazin.
Genau.
Und dann sollte sich das schon finden lassen und dann wissen wir, wie alt Schnuffi wirklich ist. Vielen Dank, Priska Straub, für Pyroplastik, für einen gut gefüllten Darm und für elende oder schöne Hundejahre, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
Ja.
Ja, und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören hier auf Bayern 2. Am Mikrofon war Birgit Magira.